Die heutige Schriftlesung ist aus 2. Mose, Kapitel 18, Vers 13 bis 27. Der Rahmen, wo dieser Teil steht, ist, dass Mose mit dem Volk unterwegs ist. Sie stehen noch am Anfang, sie sind noch vor dem Mount Sinai. Sie haben gerade einen Krieg gegen die Amalekiten gewonnen. Das ist da, wo Mose, wenn er die Hände oben hatte, dann haben sie gesiegt, und wenn sie unten waren, haben sie verloren. Das haben sie überstanden, und nun hat er Besuch bekommen von seiner Familie, seine Frau und zwei Söhne und sein Schwiegervater Jitro haben ihn besucht. Sie haben jetzt gerade ausgetauscht, was alles passiert ist, und gehen zu Bett. Und jetzt beginnt die Geschichte. Am nächsten Tag setzte sich Mose hin, um Streitfällen recht zu sprechen. Die Leute drängten sich vor ihm vom Morgen bis zum Abend. Als sein Schwiegervater sah, wie viel Arbeit Mose damit hatte, fragte er ihn: Was machst du dir da für eine Mühe? Musst du das alles alleine tun? Mose sagte: Was soll ich machen? Sie wollen eine Entscheidung von Gott haben. Wenn zwei von ihnen Streit haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide ihren Fall und sage ihnen die Gesetze und Weisungen Gottes. Sein Schwiegervater erwiderte: Du musst das anders anfassen. Es ist einfach zu viel für dich. Du kannst nicht alles alleine tun. Du reibst dich sonst noch auf, und auch die Leute ist und auch für die Leute ist es viel zu anstrengend. Pass auf, was ich dir rate. Gott möge seinen Segen dazu geben. Deine Aufgabe soll sein, in schwierigen Rechtsfällen eine Entscheidung Gottes einzuholen. Du sollst ihnen auch die Gebote und Anordnungen Gottes erklären und ihnen sagen, welche Regeln für das Zusammenleben des Volkes gelten sollen. Für die leichteren Streitfälle aber wählst du angesehene Männer aus, die nach Gottes Geboten leben, zuverlässig und unbestechlich sind. Setze sie ein als Verantwortliche für jeweils 1000, 100, 50 und 10. Sie sollen dem Volk jederzeit als Schiedsleute zur Verfügung stehen und die gewöhnlichen Rechtsfälle entscheiden. Nur mit den schwierigen Fällen kommen sie zu dir. Mach dir die Last leichter. Lass sie daran mittragen. Wenn Gott damit einverstanden ist und du so verfährst, wirst du unter der Last deines Amtes nicht zusammenbrechen, und die Leute werden immer zufrieden nach Hause gehen. Mose nahm den Rat seines Schwiegervaters an und handelte danach. Er wählte aus allen Stämmen Israels angesehene Männer aus und setzte sie als Verantwortliche über je 1000, 100, 50 und 10. Sie entschieden von nun an die einfacheren Streitfälle und legten Mose nur die schwierigen Fälle zur Entscheidung vor. Darauf verabschiedete Mose seinen Schwiegervater, und Jitro kehrte wieder in sein Land zurück.
Guten Morgen miteinander. Wir haben letztes Mal gesehen, Problem gelöst, Knopfdrücken, Problem gelöst, Fragezeichen. Und wir haben auch festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Das wussten Sie ja schon, als Sie kamen. Sonst wären Sie ja gar nicht gekommen. Wenn das so einfach wäre, wenn es in unserem Leben so Knöpfe gäbe, die man irgendwo einfach drücken kann, und dann ist einfach alles weg, das wäre ja wunderbar. Aber das Leben funktioniert eben nicht so. Und Sie haben ja schon heute Morgen ein großes Problem gelöst. Sie haben sich aus dem Bett geschält bei diesen Temperaturen und haben sich entschlossen, in diese Kälte hinauszugehen und da zum Volkshaus zu kommen. Das zeigt, dass Sie schon sehr große Fähigkeiten mitbringen, Probleme zu lösen. Letzten Sonntag haben wir gesehen, dass wir ein Problem zuerst erkennen und dann auch benennen können müssen. Um es überhaupt lösen zu können, müssen wir überhaupt mal zuerst wissen, wo das Problem überhaupt liegt. Wir haben gesehen, dass, ich habe das an meinem VW-Bus gezeigt, mein VW-Bus hatte ein Problem, seit ich ihn habe, stellt einfach den Motor ab. Ich kenne das Problem, dass der Motor abstellt, aber ich weiß nicht warum, und kein Automechaniker weiß das bis heute, und deshalb konnten wir das Problem nicht lösen, weil das eigentliche Problem wir nicht entdecken können. Und so haben wir gesehen, wir können Probleme erkennen, indem ich auf andere höre, Denn oft sind wir blind für uns selbst. Wir können Probleme erkennen, indem ich auf mich höre. Und wir können Probleme erkennen, indem wir auf Gott hören. Das haben wir alles letztes Mal miteinander angeschaut. Das werde ich nicht wiederholen. Aber Sie haben die Möglichkeit, eine Kassette zu bestellen. Wenn Sie die heute bestellen, bekommen Sie die am nächsten Sonntag und dann haben Sie beide Predigten drauf, die vom letzten Sonntag und die von diesem Sonntag. Hinten liegt eine Liste auf, wer das gerne dann nochmal sich da hineinhören möchte. Wir haben diese Geschichte gehört von Mose, der mit dem riesigen Volk unterwegs ist und seinen Schwiegervater besucht, ihn ein weiser Mann, und sieht, was Mose macht. Und sagt Mose, das kannst du nicht machen. Sieh mal, die Leute, die stehen in Reihe und Glied und warten den ganzen Tag, um von dir ein Urteil zu bekommen. Das ist eine enorme Belastung für das Volk. Das gibt schon, nur das schon gibt Ärger, und das hältst du nicht durch. Du musst das anders lösen. Du musst fähige Leute einsetzen, die dir die leichten Dinge abnehmen, und du kümmere dich um die schwierigen Sachen. Und das ist jetzt ein typischer Fall, dass Mose ein Problem erkannt hat, indem er auf jemanden gehört hat, auf seinen Schwiegervater. Und dann hat er sogar noch gehandelt und er hat Leute eingesetzt. Und somit hat er sein Problem wegorganisiert. Es ist tatsächlich so, man kann Probleme wegorganisieren. Aber bevor wir uns einige praktische Dinge zuwenden, möchte ich noch etwas ganz Grundsätzliches aufzeigen. Übrigens, das habe ich jetzt eben vergessen. Das war die vom letzten Sonntag. Jetzt kommen wir zu heute. Was Lösungen erst möglich macht. Wollen wir ein Problem lösen, müssen wir es wirklich lösen wollen. Vielleicht tönt das ein bisschen banal, aber es ist nicht so banal. Probleme zu lösen ist nämlich, wenn man das ernsthafter betrachtet, oft anstrengender, als sie zu behalten. Wir geben uns darüber oft keine Rechenschaft. Aber manchmal ist es einfacher, es scheint uns einfacher, das Problem zu behalten, dann vielleicht noch ein bisschen zu jammern, dann kann man noch ein bisschen Mitleid konsumieren von der Umwelt, als sie zu lösen. Es gibt viele Leute, für die ist das ein Problem, dass sie rauchen. Sie würden damit gerne aufhören, was bekanntlich nicht so einfach ist. Und deshalb bleibt es bei der Absichtserklärung. Ich möchte ja eigentlich schon aufhören, wenn ich könnte. Wir sind eben von Natur aus träge und wir agieren oft reflexartig, wenn uns etwas begegnet. Wir überlegen oft nicht, weshalb wir so reagieren. Wir reagieren einfach. Es macht einfach zack und dann ist die Reaktion da. Das nennt man, oder das ist das Problem, das wir haben, der Konditionierung. Der Nobelpreisträger Pavlov hat das mit seinem Hundebeispiel gezeigt. Das geht nämlich folgendermaßen. Man hat einem Hund zu fressen gegeben und hat, währenddem man ihm das Fressen gab, ließ man einen Signalton erklingen. Und dann hat der Hund gefressen und es hat ihm geschmeckt und so, und dann war die Welt für ihn in Ordnung. Man hat diesen Vorgang immer wiederholt, 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 und dieser Hund wusste, dieses Signal hat etwas mit dem Essen zu tun. Und nun kam der große Frust für diesen Hund. Jetzt hat man nämlich das Fressen nicht mehr hingestellt. Man hat nur noch diesen Signalton laufen lassen. Dem Hund läuft das Wasser im Mund zusammen oder der Speichel. Hechel kommt, kein Futter. Er ist konditioniert. Das heißt, dieser Signalton verbindet er sofort mit Essen. Alle Reaktionen in ihm lösen eigentlich das aus, was es auslöst, wenn man zum Essen ruft. Nur ist kein Essen da. Und so geschieht das bei uns. Auf einen solchen Reiz, das können bei uns bestimmte Worte sein, die wir hören. Das kann ein bestimmter Tonfall sein, vielleicht kommt das irgendwo von einem Geschwister in der Vergangenheit oder von der Mutter, die mir etwas in einem bestimmten Tonfall immer gesagt hat und das hat mich immer genervt. Und jetzt begegnet mir dieser Tonfall und plötzlich, zack, kommt die Reaktion. Dann reagiere ich wie ein Kind. Einfach, weil ich diesen Reflex wie verinnerlicht habe, weil ich da konditioniert bin. Das nennt man, dieses Verhalten nennt man reaktiv. Oder man kann auch sagen, passiv oder resignativ. Man reagiert einfach so aus dem Bauch heraus. So wie die beiden Männer, die einen Parkplatz suchten. Ein älterer Herr fuhr und suchte verzweifelt einen Parkplatz und dann sieht er, wird ein Parkfeld frei. Dann kommt plötzlich, will der einparken, schießt ein junger Mann mit seinem Sportwagen in die Lücke, steigt aus, lacht hämisch diesen alten Mann an und sagt, wenn man jung und schnell ist, geht das ohne weiteres. Und will da weglaufen. Plötzlich hört er ein Krachen. Dieser alte Mann fährt auf seinen Sportwagen ein und fährt den komplett zu Schrott. Dieser junge Mann steht völlig verdattert da, versteht die Welt nicht mehr. Dieser Mann lässt die Scheibe vom Auto runter und sagt ihm, wenn man alt und reich ist, geht das ohne weiteres. Das sind zwei typische reaktive Menschen. Sie reagieren aus dem Bauch, sie machen einfach gerade das, was kommt. Solche Reaktionen werden von Gefühlen, den Umständen, den Bedingungen und dem Umfeld bestimmt, aber nicht wirklich von mir selber. So löst man in der Regel Probleme nicht, meistens verstärkt man sie. Man löst Probleme nur, wenn man lernt, verantwortlich zu handeln. Gott hat sich das nämlich auch so gedacht. Bei der Erschaffung von uns, er hat uns nämlich nicht als reaktive Wesen geschaffen, sondern als aktive. Er sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Also es ist eine aktive Handlung, übernehmt die Verantwortung für die Erde. Ich habe euch in die Welt gestellt, um Verantwortung zu tragen und nicht wie irgendwie so reaktive Babys hier herumzuirren, sondern ihr sollt Verantwortung übernehmen. Ich setze euch über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Also lebt nicht einfach so in den Tag hinein, einfach nicht so, was aus dem Bauch herauskommt. Ich habe euch eine Verantwortung übertragen in diesem Leben und die packt an. Das ist eigentlich die große Herausforderung. Nochmals, wie das anders geht, statt reaktiv oder resignativ zu handeln, kann man proaktiv handeln. Also wir haben wieder diesen Reiz. Aber bevor wir reagieren, müssen wir uns bewusst sein, dass wir einen Entscheidungsfreiraum haben. Wir müssen nicht sofort reagieren. Wir haben die Möglichkeit, als Menschen zu entscheiden, wie wir nun reagieren wollen. Und diese Entscheidung, die wird bestimmt durch unsere Werte, die wir haben. Was ist uns Wert im Leben, also auf was möchte ich Wert legen? Man hat manchmal Werte im Leben, die man dann eben trotzdem nicht hält, weil man reaktiv und nicht proaktiv reagiert, aber man hat den Wert, oder? Man hat zum Beispiel den Wert, dass ich treu bleiben will. Das ist für mich klar, ich will treu bleiben, das ist mein Wert, aber ich werde trotzdem untreu. Warum? Weil ich reaktiv handle, weil ich diesem Wert nicht diese Bedeutung dann zumesse in der aktuellen Situation. Und ich weiß, was ich will. Und jetzt, wenn ich das weiß, habe ich hier diesen Entscheidungsfreiraum. Und jetzt ist die Frage, ob ich die Entscheidung treffe und dann reagiere oder ob ich keine Entscheidung treffe und reagiere. Wenn ich keine Entscheidung treffe, reagiere ich reaktiv oder resignativ, so aus dem Bauch heraus. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann reagiere ich ich muss ja hier drücken. Dann reagiere ich proaktiv. Es ist wie mit der Giftschlange. Das Bild mit der Giftschlange kann vielleicht uns da ein bisschen helfen. Wenn mich eine Giftschlange beißt und ich ihr dann nachrenne und sie jage, weil sie mich so geärgert hat, dass sie mich gebissen hat, dann erreiche ich genau das Gegenteil. Dann wird sich das Gift in meinem Blut noch schneller durch meinen Körper transportieren, als wenn ich die Zeit sofort nutze, um meinen Körper zu entgiften. Und statt dass wir unseren Körper vergiften, jagen wir in unserem Leben viel zu viele Schlangen und lösen so unsere Probleme nicht, sondern sie verstärken sich. Also wenn wir Probleme anpacken und wegorganisieren wollen, dann müssen wir die Verantwortung übernehmen. Denn es fordert von uns meistens zuerst mehr Aufwand und mehr Energie, ein Problem zu lösen, als wenn wir es lassen. Müssen wir mal überlegen. Einer der größten Hinderungsgründe, warum wir Probleme, die uns wirklich beschäftigen und Probleme machen, nicht lösen, ist, weil wir merken, dass die Lösung uns oft am Anfang mehr Energie kostet, als wenn wir es nicht lösen, wenn wir uns hängen lassen. Ist oft einfach. Doch wenn wir es anpacken und wenn wir da durchkämpfen, steigert sich die Lebensqualität enorm. Ich kenne niemanden, der es je bereut hat, dass er mit Rauchen aufgehört hat, obwohl es schwierig war. Ich kenne nur Leute, die es bereut haben, dass sie mit Rauchen wieder begonnen haben. Das andere kenne ich nicht. Wenn wir ein Problem lösen, steigert das unsere Lebensqualität. Nun können wir Probleme frontal anpacken. Es gibt ganz handfeste Methoden und es gibt auch viele Bücher über handfeste Methoden, wie man Probleme anpackt, und der Fantasie sind da auch keine Grenzen gesetzt. Wie diese ältere Dame, sie ging in einen Supermarkt, stand an der Kasse, hat das Portemonnaie hervorgenommen und in ihre Tasche gekramt, und dann plötzlich währenddem, dass sie hier in ihrer Tasche rumkramt, fällt ihr eine Zahnprothese auf das Laufband. Und dann ist sie ganz, nimmt sie diese Zahnprothese und sagt so fast entschuldigend zu der Kassierin, die habe ich meinem Mann weggenommen, weil er sonst womöglich den Kühlschrank leer ist. Das ist auch eine Art der Problemlösung. So eine ganz handfeste Methode, man nimmt das Gebiss vom Mann mit, dann kann er, während sie einkaufen, nicht den Kühlschrank leer essen. So werden wir es natürlich nicht machen. Aber man kann Probleme ganz direkt angehen. Man kann Probleme angehen und anpacken, indem wir Handlungen ersetzen. Das ist in der Theorie ein einfaches Prinzip, wie Lösungsvorschläge in der Theorie sowieso immer einfach sind. Aber die Umsetzung, wenn man das Problem hat, wissen wir, ist dann nicht einfach. Aber das Prinzip ist ein einfaches Prinzip. Paulus erwähnt dieses Prinzip und macht dieses Prinzip an einem praktischen Beispiel sichtbar. Er sagt, wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Also wenn jemand gestohlen hat und vom Diebstahl gelebt hat, dann sagt Paulus nicht einfach, du musst einfach aufhören damit und fertig, sondern er sagt im Prinzip, du musst dieses falsche Verhalten durch ein richtiges Verhalten ersetzen, das Negative durch etwas Positives ersetzen. Und sogar er geht noch weiter, statt dass er stiehlt, soll er sogar nun verschenken. Also er soll genau das Gegenteil machen. Eine negative durch eine positive Verhaltensweise ersetzen. Wenn ich einfach etwas lasse und das durch nichts ersetze, dann entsteht in meinem Leben wie ein Vakuum. Und dieses Vakuum, das muss irgendwann, oder diese Leere, die ich dann empfinde, die muss irgendwann gefüllt werden. Wenn ich nichts Konstruktives habe, dann werde ich zwangsläufig wieder das tun, was ich vorher getan habe. Und deshalb muss man immer überlegen, wie kann ich, wenn ich ein Problem löse, wie kann ich das ersetzen durch eine positive Handlung, damit ich nicht wie von meinem Problem wieder wie eingesogen werde. Als ich mit Rauchen aufhörte, als ich noch jung war, habe ich sehr viel geraucht. Und dann war das ein Riesenkrampf, das Aufhören mit dieser Raucherei. Und dann habe ich zum Beispiel auch so Ersatzhandlungen gesucht. Eine davon war, ich habe ein Süßholz gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das ist ein brauner Stängel. Und dann habe ich einfach aus diesem Süßholz rumgekaut, bis die Zähne gelb waren, aber einfach. Das war so eine Ersatzhandlung. Und die hat mir ein bisschen geholfen, das war nicht alles, ich muss noch andere Maßnahmen ergreifen. Aber es war eine Maßnahme. Heute kaue ich kein Süßholz mehr. Und ich rauche auch nicht mehr. Irgendwann konnte ich mich auch vom Süßholz lösen. Irgendwann wird es einem auch da übel. Aber es hat mir im ersten Moment geholfen, ich konnte das ersetzen. Das ist also eine Möglichkeit. Und eine zweite Möglichkeit ist, wir können Probleme frontal anpacken, indem wir ausweichen oder amputieren. Das klingt ein bisschen brutal, aber es ist manchmal so. Es kann sein, dass wir etwas wirklich wegräumen müssen aus unserem Leben. So berichtete ein Mann, er hätte viel zu wenig Zeit für seine Hobbys. Er wollte seine Hobbys mehr pflegen, aber er hatte keine Zeit. Eines Tages ging sein Fernseher kaputt. Und dann dachte er, eine proaktive Reaktion, ich warte jetzt einmal 3 Monate, bevor ich meinen Fernseher ersetze. Mal gucken, ob das klappt. Und er versucht das und er gibt zu, dass es sehr hart war, sich daran zu gewöhnen, dass der Fernseher nicht mehr läuft. Aber es gelang ihm, diese Zeit sinnvoll zu gestalten. Und seinen Informationsbedarf deckte er mit dem Radio hören, Nachrichten und weiß ich, was er da gehört hat, weiß ich ja nicht. Und seit 7 Jahren, oder 7 Jahre lang hat er gar keinen Fernseher mehr gehabt und hat seine Hobbys gepflegt. Das Ding musste mal aus seinem Leben raus. Sonst hätte er es nie geschafft, das, was er eigentlich will, seine Hobbys zu pflegen, wirklich das zu tun. Dann hätte er noch 10 Jahre davon gesprochen, dass es ihm leid tut, dass er keine Zeit für seine Hobbys hat. Wir können 20 Jahre, ein Leben lang jammern, dass wir keine Zeit haben. Manchmal müssen wir eine radikale Handlung tun, um etwas einfach wegzuschaffen. Es gibt verschiedene Reaktionen in unserem Leben, die durch bestimmte Gegenstände oder Objekte ausgelöst werden. Und wenn wir das verhindern wollen, dann muss ich, wenn möglich, das aus dem Weg schaffen. Und sonst klappt es nicht. Ich weiß auch, wenn ich einen Fernsehanschluss hätte, ich würde das nicht schaffen, ich würde zu viel gucken. Andere können damit umgehen, ich kann nicht damit umgehen, also dann habe ich halt keinen Anschluss. Und wenn ich mit dem Geld nicht zurechtkomme, das gibt es ja auch ab und zu, dann muss ich vielleicht auch mal so einen Schnitt machen, dann muss ich mal überlegen, wo gebe ich am meisten Geld aus. Dann fällt mir vielleicht auf, wenn ich zu H&M gehe, das ist nachher immer mein Konto leer. Da muss ich mal überlegen, ob ich diesen Laden in Zukunft noch betreten soll oder ob ich mal ein bisschen Abstand gewinnen soll, dass ich dann zum Vöckli gehe. Vielleicht hat es dort weniger für mich. Das heißt nicht, dass ich dann keine Kleider mehr kaufe. Aber dass ich irgendwo einfach sehen muss, ich brauche einmal wirklich einen krassen Schnitt, um Distanz zu gewinnen und wieder neuen Zugang zu finden. Oder dass ich meine Kreditkarte, wo man so schön einkaufen kann und man so hinlegen und dann bezahlt man und die Rechnung kommt Ende Monat und dann hat man einen Schock, dass ich halt die Kreditkarte mal verschneide in einen Eimer werfe und dieser Anstalt da oder den Bank anrufe und sage sie, ich will keine Kreditkarte mehr. Dass ich mir vielleicht vornehme, die nächsten 2 Jahre bezahle ich praktisch immer bar. Dann in 2 Jahren kann ich ja vielleicht wieder mal eine Kreditkarte anschaffen. Vielleicht habe ich dann das gelernt. Manchmal müssen wir wirklich krasse Einschnitte machen, um etwas zu lernen, weil wir das brauchen. Jesus hat dieses Prinzip zugegeben etwas radikal aufgezeigt. In Bezug auf sündiges Verhalten sagt er, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Schon ein bisschen krass. Aber das ist genau das Prinzip, das Jesus aufzeigt. Wenn dich etwas immer wieder in eine negative Ebene hineinzieht, dann mach es radikal. Dann räume es aus. Natürlich hat Jesus nicht gemeint, dass jetzt alle die Augen ausreißen, oder? Aber er hat mit dem ganz deutlich gesagt, dass man radikal etwas tun soll, wenn man ein Problem lösen will. Und dass das manchmal wirklich nötig ist. Es ist oft besser, seine Schwachstellen zu kennen und Orten und Gegenständen auszuweichen, die mich außer Kontrolle bringen, als zu meinen, ich müsste lernen, dem zu widerstehen. Wenn ich es nicht kann, dann weiche ich lieber aus, es ist auch widerstanden. Und so können sich die beiden Prinzipien können sich wie verbinden. Dieses Prinzip, dass ich Handlungen ersetze und dass ich ausweiche, das habe ich eben so gemacht, als ich bei meinen Versuchen mit dem Rauchen aufzuhören. Dann habe ich einerseits Handlungen ersetzt, eben mit diesem Holz gekaut und weiß ich was alles. Und ich habe noch alles Geld, was ich für Zigaretten ausgab, habe ich in eine Kasse getan, damit ich noch ein gewisses Erfolgserlebnis habe. Aber was ich auch gemacht habe, ist, ich habe ganz bewusst die Plätze gemieden, wo ich vorher rauchte. Das war vor und nach der Schule und während der Pausen. Wir hatten alle unsere Raucherplätze. Und man wusste immer, wohin. Und ich habe alle diese Plätze gemieden. Ich bin einen anderen Schulweg gegangen. Weil ich genau wusste, ich konnte nichts mit meinen Freunden wieder an diesem Platz stehen. Die rauchen um mich herum. Und ich stehe da und sage, Leute, ich habe aufgehört rauchen und so. Und cool. Und die sagen, komm, probier es doch mal. Ich hätte das nicht geschafft. Es wäre nicht gegangen. Heute gehe ich nicht mehr dorthin, wo Leute rauchen, weil ich Lust bekomme auf eine Zigarette. Heute gehe ich nicht mehr dorthin, weil ich diesen Geschmack nicht mehr ertrage. Aber damals war das für mich eine große Herausforderung. Ich musste dem ausweichen. Vielleicht musst du mal überlegen, wo müsste ich vielleicht ganz konkret ausweichen? Wo muss ich etwas amputieren in meinem Leben, damit ich ein Problem überhaupt einmal anpacken kann? Und überhaupt eine Chance habe, es zu bewältigen. Jesus meinte, dass man da manchmal radikal sein muss. Und wir können Probleme frontal anpacken, indem wir Gott fragen. Man könnte noch viele Tipps geben, es gibt auch viele Bücher. Ich habe zu Hause ein Buch gelesen mit, 99 Tipps der Problemlösung. Ich könnte euch dann noch viele Dinge sagen, aber wie man ein Problem frontal anpacken kann, ist, wenn man das Problem selber hat, oft gar nicht so einfach. Aber eines ist ganz wichtig, egal was es ist, wir können in allen Fragen zu Gott kommen. Wir werden sogar ausdrücklich dazu aufgefordert. Jakobus schrieb, wenn aber jemand von euch nicht weiß, was er in einem bestimmten Fall tun muss, soll er Gott um Weisheit bitten und Gott wird sie ihm geben, denn er gibt sie allen gerne und hält niemandem seine Unwissenheit vor. Also wenn du ein Problem hast und du weißt gar nicht, wie du das angehen kannst, dann kannst du das Gott fragen. Du kannst sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wie ich das anpacken soll. Mir fehlt die Weisheit dazu, die Einsicht. Schenke mir doch Einsicht. Und Gott sagt nun nicht, oh du Dummkopf, was bist du für ein, hä? Bist du schon so alt und hast immer noch keine Ahnung? Könnte ja auch sein. Wir nerven uns ja manchmal auch, wenn uns die Leute das dritte Mal dasselbe fragen. Nein, es ist viel erstaunlicher. Denn er gibt sie allen gerne und hält niemandem seine Unwissenheit vor. Gott gibt dir gerne. Er hält es dir nicht vor und sagt, ja, du Dummkopf, wie kannst du so etwas überhaupt fragen? Manchmal stellen wir die Fragen gar nicht. Wisst ihr warum? Warum stellen wir keine Fragen? Oder warum geben wir keine Antworten? Das ist fast dieselbe Antwort. Warum stellen wir keine Fragen, warum geben wir keine Antworten? Weil wir Angst haben, uns zu blamieren. Wer nicht fragt, wird nicht gescheiter. Wer nicht fragt, lernt nichts. Mir fällt immer auf, viele Leute, die viel wissen, fragen viel. Und manchmal fragen, wo man erstaunt, dass sie das überhaupt fragen. Aber deshalb wissen sie viel, weil sie immer fragen. Und weil sie sich nicht schämen, Fragen zu stellen. Und Gott gibt gerne. Aber es gibt eine Voraussetzung. Die Voraussetzung, wer Gott fragt, der muss im festen Vertrauen bitten und darf nicht zweifeln. Wer zweifelt, gleicht den Meereswogen, die vom Wind gepeitscht und hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass er vom Herrn etwas empfängt. Denn er ist in sich gespalten und unbeständig in allem, was er unternimmt. Wir müssen Gott zutrauen, dass er uns hilft. Und ich bitte Gott viel, das ist eine Bibelstelle, die ich viel anwende, weil mir viel Weisheit mangelt. Und ich sage Gott immer wieder, auch wenn ich Predigten vorbereite, Herr, hilf mir. Ich brauche Weisheit, um etwas weiterzugeben. Oder Weisheit in dieser oder jener Situation. Fast jedes Mal muss ich mir sagen, und ich will dir vertrauen, dass du mir diese Weisheit gibst. Weil dann dieser Link dann, Herr, hilf mir und gib mir Weisheit, und dann mal sehen, gibt er sie mir oder gibt er sie mir nicht. Das ist wie eine Woge, der kann nichts erwarten von Gott. Sondern wenn ich ihm vertraue, dass er das wirklich tut, werden wir erleben, dass er es tut. Das kann ich euch handfest garantieren. Ich bin immer wieder verwundert. Und dann sitze ich manchmal da und sage, Herr, jetzt bist du dran. Jetzt merke ich, jetzt kommt deine Hilfe und deine Kraft. Das ist eben, weil Gott ein lebendiger Gott ist und er uns hilft. Wir können auch Probleme indirekt anpacken. Manchmal muss man das sogar. Gerade im psychischen Bereich hilft es manchmal erstaunlich viel, wenn wir uns körperlich betätigen. Unser Wohlbefinden, sowohl unser geistiges, auch geistliches Wohlbefinden, steigert sich zum Teil enorm, wenn wir uns körperlich betätigen. Wir wissen das, ich weiß das auch, ich nehme immer wieder einen Anlauf, gehe ich wieder schwimmen, dann geht das wieder so drei Vierteljahr, manchmal ein Jahr, dann kommt was dazwischen, dann geht es vielleicht wieder ein Vierteljahr, bis ich wieder so eine Jahreskarte dann denke, jetzt kaufe ich sie und jetzt packe ich es wieder an. Aber jedes Mal, wenn ich es anpacke, merke ich, dass es mir gut tut und dass ich viel stabiler bin, auch viel mehr verkraften kann, wenn ich mich körperlich betätige. Das liegt daran, weil Gott uns als Menschen, als Ganzheit geschaffen hat. Und Bewegung, körperliche Betüchtigung, etwas ganz Wichtiges ist. Das ist auch etwas, was wir gern vor uns herschieben. Und wenn wir es tun, merken wir, wie gut es uns tut. Das ist eine indirekte Art. Man kann zum Teil Probleme direkt anpacken. Uns hilft nichts, weil wir vielleicht einmal einen indirekten Weg gehen müssen und vielleicht auf diesem indirekten Weg sich plötzlich Dinge lösen, wo wir nur staunen, dass sie sich lösen. Der indirekte Weg hilft aber vor allem dann, wenn unser Leben komplett außer Kontrolle ist. Dann, wenn wir das Leben nicht mehr im Griff haben. Wir sehen uns dann vor einem riesigen Berg von Problemen und alles, was wir an Tipps bekommen, lässt uns nur noch tiefer absacken. Vielleicht geht das Ihnen heute auch so, sagen Sie, ja, der kann hier vorne gut sprechen von diesem Prinzip und das Prinzip. Und die Prinzipien habe ich übrigens auch schon gekannt und auch schon angewendet und hat auch nichts genützt. Ich bin immer noch am selben Ort. Das kann sehr, sehr frustrierend sein. Ich kann mich noch viel tiefer hinunterreißen. Komme ich und denke, oh, jetzt hilft mir vielleicht jemand. Dann sagt er, was ich alles auch schon gehört habe und was ich auch schon probiert habe. Das ist wie mit diesen Abnehmprogrammen, oder? Dann hört man das und das. Und dann, wenn man so mal 20, 30 Kuren gemacht hat, dann lässt er einem die 31. auch kalt. Dann denkt man auch, die 31. die wird vielleicht auch nicht mehr das bringen, was die 30 vorher nicht gebracht haben. Man muss irgendwo anders dann ansetzen. Die Tipps mögen gut sein, sie mögen Leuten helfen, die nicht so viele Probleme haben wie ich, aber für mich sind sie unbrauchbar. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt anpacken soll. Das Volk Israel erlebte auch eine solche schwierige Zeit. Sie waren aus der Gemeinschaft aus der Gefangenschaft in Babylon nach Israel zurückgezogen. Sie wurden ja von Nebukadnezar nach Babylon verschleppt, konnten dann wieder zurück, um den Tempel aufzubauen und dann wieder den Gottesdienst aufzurichten für den Gott Israels. Das haben sie getan. Sie sind aus Babylon zurück nach Israel in kein einfaches Umfeld. Sie hatten viele Schwierigkeiten zu bewältigen. Sie hatten viele Probleme zu lösen. Und deshalb arbeiteten sie ganz eifrig. Aber irgendwie fruchtete ihre Arbeit überhaupt nicht. Es ging ihnen nicht gut. Sie hatten es in Babylon viel besser als in Israel, eigentlich ihre Heimat. Also sie mussten alles aufbauen, neu, und sie hatten nicht so viele Fortschritte. Und Gott sagt dann zu diesem Volk durch den Propheten Haggai, dieses Volk behauptet, es sei zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Gott sagt seinem Volk, offenbar habt ihr Zeit, um die schönsten Häuser für euch aufzubauen, aber mein Tempel, für den ihr eigentlich hierher gezogen seid, der liegt in Trümmern. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit für mich. Ihr lebt nach dem Motto, sorry Gott, ich habe viele Probleme und das ist jetzt nicht der Moment, wo ich mich um dich kümmern kann. Wenn es mir dann besser geht, einmal, dann werde ich dann mir Zeit nehmen für dich. So funktioniert das aber nicht bei Gott. Gott sagt seinem Volk, achtet doch darauf, wie es euch geht, wenn ihr so lebt. Ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Kann man so, wie schön der Sand so durchrinnt. Das verrinnt einfach. Seht, wie es euch geht. Ihr arbeitet wie die Wilden und ihr kommt im Grunde doch nicht vom Fleck. Ihr steckt so in einem Teufelskreis drin. Und warum? Warum? Gott gibt ihnen die Antwort. Warum das alles? Ihr lasst mein Haus in Trümmern liegen. Und jeder denkt nur daran, wie er sein eigenes Haus baut. Heute würde man sagen, ihr seid alle kleine Egos. Die einzige Welt, in der ihr lebt, ist eure eigene Welt. Und um die dreht ihr euch, wie um euch selbst. Und dann erwartet ihr noch, dass alle auch noch sich um euch drehen müssen. Und wenn eine ganze Gesellschaft aus Egos besteht, dann haben wir eine ganz schlimme Welt. Gott hatte keinen Platz mehr in ihrem Leben. Sie drehten sich nur noch um sich selbst. Das heißt nicht, man darf sich nicht um sein Haus kümmern. Man muss jetzt nicht draußen schlafen, in dieser Kälte. Aber wenn man nur noch sich sieht, nur noch seinen eigenen Profit, und wer Gott und seine Anliegen aus den Augen und aus dem Herzen verliert, der findet kaum mehr aus seinem Schlamassel heraus. Wenn echte Veränderung geschehen soll, dann geht das nur mit Gottes Kraft. Nur. Seine Kraft kommt aber nicht zum Tragen, wenn wir ihn beiseite stellen. Wenn wir sagen, Gott, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Warte jetzt mal. Ich muss jetzt zuerst mal mein Leben hier bewältigen und dann kann ich vielleicht noch, wenn ich im Altersheim bin, komme ich dann vielleicht. Beim Altersheim habe ich dann ja auch wieder Probleme. Ja, schwieriges Leben. Ne? Keine Zeit, Gott. Ich bin zu beschäftigt. Aber ich bewältige das Leben nicht ohne die Kraft Gottes. Jedenfalls nicht positiv. Wenn du deine Probleme wegorganisieren willst, dann musst du Gott in dein Leben hineinorganisieren. Nur so kannst du wirklich Probleme wegorganisieren. Das geht eben nicht automatisch. Für die Israeliten hieß es, dass sie den Tempel bauen und wirklich anpacken. Und von diesem Tag an, als sie das taten, ging es ihnen besser. Dann kam Gottes Kraft zum Tragen. Von heute ab werde ich euer Land segnen und alles gedeihen lassen. Von Gott geht Segen und Kraft aus. Und wenn Jesus in unserem Leben Platz einnimmt, ordnet sich unser Leben Schritt um Schritt, nicht alle Probleme auf einmal. Aber ich habe überhaupt eine Basis, dass Schritt um Schritt sich Probleme lösen bei mir. Jesus sagte das so: Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wenn Jesus im Leben eines Menschen drin ist, dann werden von innen heraus, dann sind das nicht nur einfach diese Tipps, die sind nur noch hilfreich auch, aber da geht von innen eine Veränderung vonstatten. Da wird die Kraft Gottes kommen zum Tragen in meinem Leben. Das ist eine ganz andere Dimension. Sich auf Jesus ausrichten, ist wie eine Flucht nach vorne. Wie ein nicht mehr fixiert sein auf die einzelnen Probleme, die ich habe, sondern wie eine Flucht nach vorne, ein Sehen auf den, der mir wirklich Kraft gibt und neue Perspektive, der aus mir etwas ganz Neues gestalten kann. Es ist vergleichbar mit so einem Hochseilartisten. Ein Rabbi schaute mal so einem Hochseilartist zu und hinterher fragte er ihn, worin besteht denn das Geheimnis, dass du das Gleichgewicht auf diesem Seil behalten kannst? Dann fragt der Hochseilartist, ja, was glaubst du? Was meinst du, wohin muss ich schauen, damit ich das Gleichgewicht halten kann? Dann meint der Rabbi, auf keinen Fall auf dem Boden, auf keinen Fall aufs Seil, denke ich. Genau, sagt dieser Artist. Man muss immer die Stange im Auge behalten, die das Seil trägt. Oder ist das so aufgestellt und vorne ist diese hohe Stange und das Seil. Ich muss immer diese Stange im Auge behalten, die das Seil trägt. Am Ende. Und das Gefährlichste ist der Augenblick, in dem Moment, wo ich eine Sekunde nur den Bezug verliere zu dieser Stange, das ist der gefährlichste Moment, wo ich herunterfallen könnte. Unser Leben ist wie auf so einem Seil. Wenn ich ständig auf meine Probleme links und rechts nur fixiert bin, dann schwankt alles hin und her. Wenn ich aber auf den sehe, der dieses Seil meines Lebens spannt, dann habe ich Orientierung. Dann komme ich über große Hürden des Lebens hinweg. Im Neuen Testament ist das auch nicht anders. Jesus macht da auf dieses Prinzip auch aufmerksam. Er sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Hat Jesus in meinem Leben wirklich eine zentrale Rolle? Die kann sich manchmal ganz praktisch auswirken. Ich denke, heute, die uns jetzt begleitet haben in der Anbetung mit Liedern, die sind heute Morgen um 7:45 hier gestanden, haben geübt, die Technik ist gekommen. Und weiß ich, wer alles noch gekommen ist in dieser Kälte am Sonntagmorgen, wo man ausschlafen könnte, haben sie sich aufgemacht. Das wird Gott segnen, da bin ich zutiefst überzeugt. Wer sich um das Reich Gottes kümmert, dem wird Gott alles andere dazugeben. Ich habe das zigfach in meinem Leben erlebt. Wir verlieren keine Zeit. Ich habe schon oft erlebt, dass ich Dinge getan habe für das Reich Gottes. Und nebenher haben sich Dinge gelöst, die hatte ich auf meinem Schreibtisch, ich habe nur noch gestaunt. Und einmal in meinem Leben hat Gott mir eine ganz große Lektion erteilt. Die war mir klar. Ich war in Deutschland und habe da so, weiß nicht, auf dem 10. Bildungsweg ein Abi gemacht. Ich war dann schon an der Bibelschule und haben alle gedacht, ja, der Jürg, der schafft das, kein Problem und weiß ich was. Oder? Und alle gefiebert und gebetet und ich habe mich komplett zurückgezogen und auf das Abi gearbeitet wie ein Irrer, dass ich diese Prüfung bestehe, weil mir das wichtig war. Habe alles abgeschottet, habe nur noch alles, das Nötigste gemacht. Und alle haben gedacht, kein Problem, der Jürg schafft das. Und sogar in der Zeit ist noch unsere Tochter auf die Welt gekommen, die eine, die jetzt nicht da ist. Da bin ich neben meiner Frau gesessen und habe auch gelesen, um mich da auf diese Prüfung vorzubereiten. War alles auf das konzentriert und dann bin ich durchgefallen. Alle perplex, oh, Jürg ist durchgefallen, warum und weiß ich was. Ich habe genau gewusst, warum. Manchmal ist es ja so, niemand weiß es. Aber manchmal ist es so, dass Gott einem dann wie Klick macht. Und ich habe es genau gewusst. Gott hat mich dort genau dieses Prinzip gelehrt und hat gesagt, Jürg, auch wenn dir etwas wichtig ist und auch wenn du in dem Sinn für mich tust, aber du sollst dich nie an der Arbeit vom Reich Gottes abkoppeln, um irgendein Ziel zu erreichen. Bleib dran, wenn du im vollzeitlichen Dienst willst, dann heißt das, dass du mir dienst, auch wenn die Belastung groß ist und nicht sagst, ich habe jetzt keine Zeit wirklich für dich. Und dann habe ich die Prüfung nochmals gemacht, ich wollte sie gar nicht mehr machen, ich habe so die Nase voll gehabt. Und dann sind Freunde gekommen und gesagt, komm, jetzt melde dich nochmals an, jetzt hast du das schon so weit gemacht und so. Und dann habe ich gedacht, okay, dann melde ich mich nochmal an, mache die Prüfung nochmal. Und dann habe ich das aber anders gemacht. Dann habe ich viel nebenher noch gemacht und dann bin ich an die Prüfung gegangen und bin durchgekommen, durch ein Wunder. Das erzähle ich jetzt nicht, das würde zu lange dauern, aber es war ein Wunder. Mein Englisch, das war so eine Katastrophe, dass ich heute immer mich noch wundere, dass die mich durchgelassen haben. Der Experte hat mich gesagt, nachdem er mir gesagt hat, ich hätte jetzt die Prüfung bestanden, hat er mich gefragt, ob ich noch extra Englisch gelernt hätte. Auf diese Prüfung. Ich durfte dem ja nicht sagen, dass ich schon in England war und schon 6 oder 7 Jahre vorher Englisch gehabt hatte. Da waren die einfach barmherzig mit mir. Warum? Weil die Kraft Gottes hier gewirkt hat. Weil Gott wollte, dass ich auf diesem Weg weitergehe. Ich hätte das mit menschlicher Kraft nicht geschafft. Das war Gottes Kraft. Das ist der Segen Gottes. Und viele Schwierigkeiten, die wir haben, die lösen sich nicht, indem wir uns auf die Schwierigkeiten fixieren, auf das Seil, weil wir denken, wir fallen runter auf den Boden, wohin wir fallen könnten, sondern indem, dass wir Gott den Raum geben, den er braucht, den er will. Dass er in meinem Leben Platz hat. Dann werden wir staunen, was Gott vermag. Wie wir Probleme wegorganisieren. Erstens mal, indem wir überhaupt die Probleme lösen wollen. indem wir uns entscheiden, diesen Aufwand auf uns zu nehmen, das Problem zu lösen. Und wir lösen, können Probleme frontal anpacken, indem wir Handlungen ersetzen, negative durch positive, indem wir ausweichen oder amputieren, etwas mal wegräumen, was wir merken, das belastet uns eigentlich, und indem wir Gott fragen. Aber wir können Probleme auch indirekt anpacken. Und wer das Problem nicht grundsätzlich mal indirekt anpackt, der wird auch immer bei den direkten Problembewältigungen oft stärker scheitern. Wir können das Problem indirekt anpacken, indem wir unser Leben wirklich auf Gott ausrichten. Indem Jesus diesen Platz hat, den er verdient in unserem Leben. Indem uns das wichtig ist, wie Gott denkt und was ihm Freude macht. Also packen wir es doch an. Warten wir nicht, bis die guten Tage anbrechen, wo es automatisch geschieht. Es wird nie automatisch geschehen. Das Einzige wird geschehen, wir werden sterben. Das passiert dann irgendwann. Aber die Probleme lösen sich nicht automatisch. Wir werden dann auch noch nächstes Mal sehen, Probleme, wie wir sie an der Wurzel packen können und dann das übernächste Mal, dass es eben auch Probleme gibt, die bleiben, da werden wir uns dann auch noch einige Gedanken machen. Ihr habt auf eurem Zettel die Frage, welche Sache könntest du tun, die du zurzeit nicht tust, die bei regelmäßiger Ausübung einen riesigen positiven Unterschied in deinem persönlichen Leben ausmachen würde. Für den einen kann das heißen, dass ich das Problem indirekt anpacke und überhaupt mal sage, jetzt will ich meine Beziehung zu Jesus regeln. Will ich da ansetzen? Bei einem anderen kann es sein, ja, ich räume jetzt mal, weiß ich was, aus meiner Wohnung raus. Oder ich gehe nicht mehr in H&M die nächsten beiden Monate. Wie auch immer, was denkst du, was könnte eine riesengroße positive Veränderung in dein Leben hineinbringen, wenn du das tust? Es wird immer Hindernisse geben. Es wird immer einen Grund geben, warum du etwas noch nicht tun kannst, was du eigentlich tun solltest. Aber, da heißt es ja auch in der Bibel, das ist diese Frage, aber die habt ihr auch auf dem Blatt, wer immer nach dem Wind sieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder zum Säen noch zum Ernten. Wenn du auf den Tag wartest, dass Gott in deinem Leben plötzlich eine zentrale Rolle spielt, einfach ohne, dass du was tust, dann wirst du lange warten. Dann wirst du immer noch sehen, ah, jetzt habe ich noch diese Prüfung, die muss ich ja auch noch schaffen, nach dieser Prüfung, dummerweise kommt dann gleich nochmal eine Prüfung, oder dann muss ich mich noch bewerben, oder dann kommt noch das, dann ist ein Kind krank, oder weiß ich, was alles im Leben dazwischen kommen kann. Es ist nie gutes Wetter für Veränderung. Das Leben will uns immer sagen, lass es doch einfach schleifen. Es gibt nie gutes Wetter für Veränderung. Wir müssen es einfach anpacken. Wer immer nach dem Wind sieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder zum Säen noch zum Ernten. Und ich wünsche uns allen, dass wir sowohl zum Säen wie auch zum Ernten kommen. Und dass Gott in unserem Leben die zentrale Rolle spielt. Und wir alle Menschen sind, die nach hier vorne kommen können und dann erzählen, das habe ich erlebt mit Gott. Er hat mir da geholfen, er hat mir das auf den Schreibtisch gegeben, er hat mir das geschenkt. Einfach, weil es wahr ist, wer nach dem Reich Gottes trachtet, dem wird alles andere zufallen, was er braucht. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein lebendiger Gott bist. Du bist nicht ein Gott, der uns Gesetze vorlegt, die wir dann einfach halten müssen, sondern du bist ein Gott, der in uns lebt. Und deine Kraft, dein Segen in unserem Leben zum Tragen kommt. Dass es wirklich so ist, was du sagst. Wer mit dir in Verbindung steht, der bekommt sein Leben unter Kontrolle, weil es dann nämlich unter deiner Kontrolle steht. Und weil da Kräfte sich öffnen, die wir aus uns selber nicht herausholen können. Ich danke dir für alles, was ich selbst erleben durfte auf diesem Weg. Ich danke dir auch für all die Lektionen, die du mir erteilt hast, die mir nachdrücklich zeigten, wo ich das Schwergewicht legen soll, auf was ich mich konzentrieren soll. Und hilf uns, dass wir das nie aus den Augen verlieren, dass wir nicht auf das Seil schauen und nicht auf den Boden, sondern vorwärts dort, wo das alles getragen wird, nämlich bei dir und von dir. Ich bete dich an.